Im Gifthauch des Dschungels wurden sie ausgebrütet und sind ins Gigantische gewachsen. Wer ist stärker, Godzilla oder die Urweltraupen? Eine schreckhafte Vision aus den Urzeiten unseres Planeten. Godzilla und die Urweltraupen. Die moderne Technik versagt. Panzer, Flugzeuge und Raketen können sie nicht aufhalten. Alles wird vernichtet von Godzilla und den Urweltraupen. Ein Riesenei wird angeschwemmt. Woher kommt es? Wird es die Rettung bringen? Es ist ein Geschenk von Modra, der Urweltgöttin, und wird als Heiligtum verehrt. Wer wird siegen? Die Menschheit, Modra oder Godzilla und die Urweltraupen? Ein gigantischer Kampf beginnt. Die Urweltriesen zerstören eine moderne Großstadt. Godzilla und die Urweltraupen.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Beatzilla. Das ist Godzilla, die gesamte Godzilla-Reihe, Fragezeichen in der Bardos Kino Extended Edition, mit der wir begonnen haben vor einigen Monaten. Es ist lange her, viel zu lange her. Einige Menschen warteten schon sehnsuchtsvoll auf ein Sequel zu unserem ersten Godzilla-Gespräch. Und hier ist es nun. Hey, hat ja nur plus minus ein halbes Jahr gedauert. Aber umso schöner, dass wir uns wiederhören. Umso schöner, dass ich vor allem dich wiederhöre, lieber André Wenzel. Hallo, André.
Hallo, Patrick. Beatzilla klingt tatsächlich auch wie ein Monster, gegen das unser großer Geliebter Lurch kämpfen könnte, finde ich.
Ja, es ist nie so richtig abgehoben, tatsächlich dieses Kürzel für die Bardos Kino Extended Edition, über die ich ja immer gestolpert bin. Einfach nur, das zu sagen, tut schon weh, also mir zumindest. Und ich dachte, ich kürze das mal ab und mache einen Hashtag draus, aber so richtig hat das nie gegriffen. Also, weil Menschen machen wiederum was anderes draus und das habe ich nicht unter Kontrolle. Und ich nenne das jetzt einfach mal so Beatzilla. So, Beatzilla. Diese Reihe.
Finde ich sehr charmant.
Könnte ja eine werden, eine Reihe. Wir sind aber erst bei Teil 3 und 4 von Pan 20? Pan 30? Fragezeichen?
Schon der erste Pupa. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme es insgesamt dann sein werden, aber ich glaube, wir sind noch unter 30.
Okay, vielleicht schneide ich das auch raus.
Aber zumindest wird Godzilla dieses Jahr 50.
Das haben wir alle
noch auf dem Schirm. Was für ein Quatsch, 70 wird der, 70, 50, Gott.
Willst du das nochmal sagen oder bleibt das einfach so drin?
Das kann gerne so drinnen bleiben. Wenn ich Müll labere, muss ich auch dazu stehen, finde ich. Das erdet mich auch.
Aber bitte nicht zu viel Müll labern, denn du bringst hier die Kompetenz mit, die geballte. Und ich bin ja einfach hier nur der dumme Ignorant. Schon alleine diese Wortwahl ist redundant, weil Ignoranten sind meistens dumm. Oder ignorant einfach nur. Will heißt, ich habe keine Ahnung von der Godzilla-Reihe. Sehe die meisten Filme, über die wir sprechen, jetzt und in den folgenden Monaten, / Jahren, zum allerersten Mal. Bis auf den Ur-Godzilla, den habe ich tatsächlich mehrfach gesehen. Und ich glaube, Ghidorah, der nächstes Mal dran wäre, den habe ich auch schon 2-3 Mal gesehen. Und 1-2 neuere Vertreter. Aber die Rückkehr des King Kong aus dem Jahr 1962, über den sprechen wir heute an erster Stelle, der war für mich komplett neu. Kingu Kongu Tai Gojira heißt im Original. Und zur Zeit sprechen wir über Godzilla und die Urweltraupen. Mosura Tai Gojira aus dem Jahr 1964. Auch der war für mich komplett neu. Hat mich sehr gefreut tatsächlich. Und du hast sie alle schon komplett verinnerlicht, nehme ich an.
Ja, das habe ich also jetzt komplett verinnerlicht. Das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen so, als wenn ich jeden Tag nichts anderes mache, als mit meinen Godzilla-Figuren. Ich habe tatsächlich 2-3 hier rumstehen, die Filme nachzuspielen. Aber ja, ich habe sie zumindest mehrfach tatsächlich gesehen. Ob mich das jetzt zu der großen Kompetenzgranate macht, der jetzt hier aus dem Ärmel unzählige Anekdoten schüttelt und die ganzen heißen Facts zu Ishiro Honda und den ganzen Kram raushaut, ich will da keine so großen Erwartungen schüren. Was wir jetzt gerade machen, ist ja auch ein ganz großer rhetorischer Trick. Wir machen es erst etwas kleiner und deswegen sind die Leute am Ende noch viel beeindruckter, wenn wir so die ganz krassen Facts raushauen.
Ja. Wir hatten im Vorgespräch auch schon erwähnt, untereinander, es gibt ja auch diverse monothematische Podcasts zum Thema Godzilla. Nicht nur im amerikanischen Bereich, im englischsprachigen Bereich, sondern eben auch in Deutschland wie King of All Podcasts und sowas. Oder der König der Podcasts. Also auf jeden Fall, da spricht der Mensch über nichts anderes in diesem langen Tag. Und wenn man also wirklich belastbare Hintergrundinfos haben will zur Reihe, hört man vielleicht besser das oder liest sich eben einen der durchaus umfangreichen Wikipedia-Einträge durch. Ich bin erstaunt darüber, so gerade im englischsprachigen Bereich, wie viel da einige Menschen zusammenschreiben. Aber auch in Deutschland scheint hier ein belastbares Fandom zu existieren. Und es ist Material da, will heißen, da ist auch gar keine Notwendigkeit für uns beide, kleine schmuddelige Podcaster aus Berlin, das alles hier nochmal zu rekapitulieren zum x-ten Mal.
Nein, wir sind einfach nur charmante Beobachter des Ganzen, die ihre unreflektierte Meinung so ein bisschen mal hinaushauen wollen für eine Reihe, die so lange schon existiert. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich gleich noch eine Anekdote bringen, wie die Rückkehr des King Kong zustande gekommen ist. Aber
sehr, sehr gerne. Ich wollte doch sagen, ich referenziere da immer gerne den alten Slogan des James Bonding Podcasts, die das jede Folge immer anmoderierten mit wir sind Liebhaber, keine Kenner. Ah. Und das trifft eben auch einfach auf uns zu, glaube ich.
Ja.
Aber bitte, die Rückkehr des King Kong, es ist das Jahr 1962, auf dem Regiestuhl wiederum Ishiro Honda. Und erzähl mal, was gibt's da so von deiner Seite zu berichten? Wie bist du zu dem Film gekommen, beziehungsweise was willst du überhaupt loswerden?
Wie bin ich zu dem Film gekommen? Ich habe es ja schon mal erzählt, und ich will das jedes Mal wiederholen, deswegen, ihr könnt jetzt gerne einen Kaffee aufsetzen, wenn ihr das jetzt hier schon kennt. Aber in meiner Kindheit gab es immer Godzilla-Reihen im ZDF und da liefen reingefühlt immer zwei Filme. Das eine war Frankenstein, Zweikampf der Giganten und Frankensteins Monster, ja, Godzillas Sohn. Ich kann mich ums Verrecken nicht daran erinnern, welche anderen Filme da aus der Monsterreihe gelaufen sind. Es müssen mehr gewesen sein. Aber ich weiß hundertprozentig, dass die Filme, über die wir heute reden, da nicht gelaufen sind. Die Rückkehr des King Kong sah ich das erste Mal damals, als der Emmerich-Godzilla in die Kinos kam. Da gab es nämlich, ich weiß nicht mehr, wie das Label hieß, das war ein Billig-Label gewesen. Das brachte dann diverse Godzilla-Filme auf Videokassette raus. Sinne irgendwas hieß das, glaube ich. Und da war unter anderem dann die Rückkehr des King Kong mit dabei gewesen. Ja, die haben noch über viele Jahre die Dinger dann auch noch einfach nur als völlig unbearbeitete VHS-Abtastung nochmal auf DVD dann rausgebracht. Das war über viele Jahre ist es. In Deutschland wird es sowieso relativ schwer, halbwegs gute Fassung von Godzilla zu bekommen, vor allen Dingen ab der Heisei-Ära. Aber die Rückkehr des King Kong habe ich da zum ersten Mal gesehen und damals im Berliner Kino Movimento, glaube ich, auch, die eine Godzilla-Retrospektive gemacht hat zu dem Zeitpunkt und die halt dann auch irgendwie alle Filme, die in dieser Videoedition erschienen sind, dann auch auf der großen Leinwand gezeigt haben und unter anderem dann halt die Rückkehr des King Kong. Davor kannte ich den Film überhaupt gar nicht. Vielleicht kann man auch sagen, ich kannte den Film bis vor einigen Jahren auch gar nicht wirklich, weil die im Westen verbreitete Fassung dann doch zumindest bis wenigstens die Hälfte einen etwas anderen Ton hat als die eigentlich intendierte japanische Fassung, die da doch etwas anders ist. Aber ich schweife schon ab. Patrick, willst du wissen, wie die Rückkehr des King, willst du erstmal vielleicht die Zusammenfassung lesen, damit wir das hinter uns haben?
Oh ja, sehr, sehr gerne. Und zwar hat hier geschrieben, Odessa James bei der UFDB, Godzilla kann sich aus einem Eisberg befreien und bewegt sich wieder auf Japan zu. Zur gleichen Zeit wird King Kong zu Werbezwecken nach Tokio gebracht. Einige Wissenschaftler glauben, dass wenn sie die beiden Monster miteinander kämpfen lassen, nur King Kong gewinnen kann, da er intelligenter ist. Also lassen sie die beiden Monster aufeinander los. Sehr schön. Das ist sehr effizient nacherzählt, ja.
Es ist eine zweckmäßige Handlungszusammenfassung, dass jetzt im dritten Teil, dass die spitze Feder, die Mark Twain'sche Feder, der hohen Kunst geschwungen wird, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber wie kam der Film zustande? Entschuldigung, ich unterbreche dich mal, Patrick. Du wolltest was sagen?
Nein, ist in Ordnung. Nein, ich will gar nichts sagen. Ich wollte nur eigentlich nur erwähnen kurz, es ist der erste Godzilla-Film in Farbe, in Toho Scope, wenn ich das hier richtig zitiere. Und sieht wirklich fantastisch gut aus, muss ich sagen.
Ist es, aber tatsächlich ist Toho Scope eigentlich auch nichts anderes als CinemaScope. Aber die dachten, es klingt besser.
Natürlich.
Ja, 1962 kam der Film raus, aber wir müssen ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich zu King Kong. Wo Willis O'Brien die Special Effects gemacht hat. So. Veritabler Klassiker, jeder kennt ihn, selbst wenn einer Pixel-Monster-Film am Hut hat, wird er wahrscheinlich King Kong zumindest kennen.
Ja.
Folgendes geschah, da bekam Willis O'Brien halt einen Oscar für die besten Special Effects. Er meinte daraufhin wohl, eigentlich sollte sein gesamtes Team diesen Oscar bekommen. Die Academy sagte, nö, ist nicht. Daraufhin er dann wohl sagte, ja, dann nehme ich den auch nicht an, was ihn dann eine ganze Zeit lang zur Persona non grata in Hollywood gemacht hat, bis er dann später den Oscar für Mighty Joe Jung dann doch angenommen hat.
Ja, richtig.
Aber er war eine ganze Zeit lang, hatte er ganz große Probleme, Projekte irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ray Harryhausen hat dann wohl auch mal gesagt, dass unzählige Projekte in der Schublade verschwunden sind, weil er halt keine Geldgeber dafür gefunden hat. Aber er hatte eine Idee, eine Fortsetzung zu King Kong, die es ja eigentlich schon gibt, aber da war er, glaube ich, nicht mit dabei, namens King Kong vs. Frankenstein. Und die Sache ist halt die gewesen, da war es halt, er dachte sich, dass man King Kong gegen ein Monster kämpfen lassen kann, das halt wirklich von einem Erben von Frankenstein zusammengezimmert worden ist. Er fand dann auch, hat dann mit dem amerikanischen Produzenten John Beck ein Shake-Hand-Deal gemacht, dass der ihm gesagt hat, komm, gib mir das Drehbuch, ich finde wen, der dir Geld dafür gibt. Oh, super. Er fand keine Geldgeber in Amerika. Willis O'Brien war da auch immer ständig so hinterher und hat gefragt, was macht das Drehbuch? Bald wird schon. Deswegen ging halt John Beck nach Tokio und fragte mal bei den Toho-Studios nach. Und die meinten dann irgendwie, klingt interessant, aber also wir wollen King Kong gerne haben, aber den ganzen Rest finden wir doof. Wir würden da gerne ein anderes Monster gegen antreten lassen. Wen haben wir denn da so in unserer Hinterhand? Godzilla, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon wieder seit 8 Jahren in der Versenkung verschwunden war. Es ist ja nicht so, dass Godzilla ja, interessant, da...
Ne? Ja. Ich finde das spannend insofern, dass eben das erste Godzilla-Sequel ja Monate, glaube ich, nach dem Ur-Godzilla rauskam oder so plus minus ein Jahr, dass man da irgendwie, da ließ man ja nichts anbrennen. Und hier wiederum haben sie gesagt, ja, das lassen wir uns aber auch Zeit.
Und das Ganze war ja, glaube ich, auch nur im Kontext gewesen, weil die Toho da gerade ein Firmenjubiläum gehabt hat und gedacht haben, da könnten wir unser hauseigenes Monster mal wieder aus der Versenkung holen. Das ist auch der Grund, warum der Film eigentlich überall King Kong gegen Godzilla heißt, weil King Kong war das absolut bekanntere Monster zu dem Zeitpunkt. Godzilla war halt das eine Monster, was vor knapp 10 Jahren mal auf den Schirm getreten ist. So, jedenfalls, John Beck sagte dann halt zu den Toho-Leuten, weil der hat halt dann irgendwie Recht gehabt an dem Drehbuch. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich großartig. Machen wir mal so. Und Willis O'Brien hat von dem ganzen Kram nichts herausbekommen, bis es schon viel zu spät gewesen ist und die Produktion schon komplett in trockenen Tüchern. Und jetzt kommt der tragische Teil. Er wollte eigentlich auch dagegen klagen, aber er hatte nicht mehr die finanziellen Mittel, um das zu machen. Und angeblich, also seine Frau behauptet sogar, und auch der Harryhausen, dass ihm das so das Herz gebrochen hat, dass er daran zerbrochen und gestorben ist. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich jetzt nicht.
Es ist eine gute Geschichte.
Ja, aber...
Oder eine traurige Geschichte.
Ja, aber zumindest, dass er da wohl ziemlich übervorteilt worden ist und am Ende mit nichts da stand und sein Drehbuch dann in Anführungszeichen halt verwurstet wurde, das ist wohl tatsächlich so validiert worden. Und die Frankenstein-Idee hat er dann später Toho nochmal selbst aufgegriffen mit hier Frankenstein, der Schreck mit dem Affengesicht und halt Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Also das Drehbuch fiel halt auf fruchtbarem Boden, nur leider war das nicht auf dem Grundstück von Willis O'Brien, muss man ganz klar so sagen.
Also mich hat es jetzt tatsächlich so bei der erstmaligen Auseinandersetzung und wie gesagt, ich habe mich jetzt wirklich nur rudimentär auseinandergesetzt mit der Produktionsgeschichte, ein bisschen überrascht, dass die Rückkehr des King Kong, also das zweite Godzilla-Sequel, so spät dran war, weil eben, ich meine, Sequels jetzt nicht so landläufig üblich waren damals, wie sie es heute sind, wo man einfach jedes Franchise melkt bis zum geht nicht mehr. Aber tatsächlich Monsterfilme, auch damals schon, sowohl in Hollywood als auch in Japan, sehr rege sequelisiert wurden. Und ich glaube, sogar der erste Mothra-Film kam ja auch schon 1961 raus. Also Toho war ja offenbar auch sich des wirtschaftlichen Werts seiner Monster sehr wohl bewusst. Deswegen wundert mich, dass man gerade so bei dem Standout, bei dem quasi, also das, was sinnbildlich heute in der Augen vieler Menschen für die Toho-Studios steht, gerade bei dem Monster so schwer tat, will heißen, so lange wartete, bis man nach dem ersten Sequel sagte, okay, machen wir noch eins. Und dass es dann ausgerechnet so aussieht, dass man eben direkt dann auch das westliche Kino, das Hollywood-Kino damit reinnimmt, überraschte mich noch mehr. Also das sagt jetzt nichts über die Qualität des Films aus, aber die Produktionsgeschichte finde ich da hochinteressant tatsächlich. Also mega untypisch.
Da kann ich tatsächlich einfach nur relativ unwidersprochen zustimmen. Weiß der Geier, warum? Vielleicht hat Ishiro Honda auch einfach keine Zeit gehabt. Vielleicht wollten sie ihn wieder unbedingt an Boot haben. Der hat ja andere Sachen gedreht. Ja. Und wer weiß, was Marketinganalysen damals rausgefunden haben. Mothra wurde ja wohl, also der erste Mothra-Film wurde wohl vor allen Dingen auch nur deswegen gedreht, weil die Marktrecherche herausgefunden hat, dass viele Frauen mittlerweile gerne ins Kino gehen und die Romanvorlage von Mothra, die ist halt sehr beliebt bei Frauen gewesen und deswegen war das halt so,
dass die Romanvorlage? Oh Gott, da tun sich ja gerade Welten auf in meinem Kopf.
Ja, Romanvorlage ist, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, das war so eine Art Fortsetzungsroman in irgendeiner Zeitschrift gewesen.
Zuerst, ja, Mothra ist gut, aber hast du den Roman gelesen?
Es gibt auch Romane zu Godzilla, also von daher, die ersten beiden wurden halt auch in Romanform gebracht. Also jedenfalls, Mothra wurde halt verfilmt, weil weil halt Frauen mittlerweile immer mehr ins Publikum gingen und sie deswegen dachten, ein Monsterfilm für Frauen, gedrucktes Geld. Und hat auch geklappt. Ist ja eines der berühmtesten Monster aus der ganzen Riege. Zu Recht.
Ich wollte dich unerwähnt lassen, dass ich tatsächlich, weil ich jetzt auch anmoderiert habe mit, ach, es hat viel zu lange gedauert, ich habe es auch bewusst ein bisschen prokrastiniert, dieses Lass uns weitermachen mit der Godzilla-Reihe, weil tatsächlich hieß der Godzilla schlägt zurück, das erste Sequel?
Godzilla kehrt zurück.
Godzilla kehrt zurück, mich da doch sehr unterwältigt hat. Also der Qualitätsabfall zwischen dem Ur-Godzilla und dem ersten Sequel ist dermaßen groß, ich möchte nicht sagen, dass das unguckbar ist, aber es war da doch, ging da doch bei mir stark in Richtung der Gefühlsregung, oh, okay. Da fehlt ungefähr 80% dessen, was ich am Ur-Godzilla so toll fand. Man muss ja sagen, der Ur-Godzilla ist irgendwie right out of the box einfach ein fast perfekter Film bis zum heutigen Tag. Also die haben auch alles richtig gemacht. Da guckt man nicht drauf und sagt, ja, die mussten noch ihren Weg finden. Aber so ab, macht man auch gerne bei Fernsehserien, so ab Staffel 3 wird es dann richtig gut. Beim Ur-Godzilla ist eben auch wirklich so, der kam, sah und siegte. Also eroberte auch mein Herz und dein Herz offensichtlich und das Herz vieler Menschen. Das ist einfach ein annähernd perfekter Film für die damalige Zeit und bis heute. Und dann kommt so ein halbgares Sequel an und ich dachte mir, geht das jetzt so weiter, qualitativ auf dem Level? Aber haha, ne? 6 schmale Jahre später, die Rückkehr des King Kong, Halleluja. Das ist toll. ich bin sehr, sehr angetan gewesen, muss ich jetzt sagen, von der Seherfahrung. Ich habe die US-Fassung geguckt, damals im Verleih von Universal. In beiden Filmen, über die wir heute sprechen, in US-Fassung wird Ishiro Honda im Vorspann als Inoshiro Honda bezeichnet. Hat mich ein bisschen verwundert, weil ich dachte, okay, beim ersten Mal vielleicht einfach Typo, also seitens der lieblosen amerikanischen Verleiher, da hat man nicht so genau hingeguckt, wie heißen die eigentlich. Aber dass das Ganze genau so nochmal bei Godzilla und die Urweltraupen passiert, der dann wiederum im Verleih von American International Pictures ist, fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber nein, der Regisseur ist Ishiro Honda und das Cinemascope ist groß und die Monster sind groß und ich fand den ziemlich, ziemlich toll. Vor allem für Godzilla, weniger für King Kong, muss ich sagen.
Ja, jetzt können wir mal ganz, wir können ja mal kurz in die Nerd-Sachen einsteigen. Godzilla hat jetzt ja hier ein neues Kostüm geschenkt bekommen.
Ja.
Wie fandest du das?
Sehr, sehr gut tatsächlich. Also es ist natürlich ein bisschen unfair, den jetzt unmittelbar mit dem unmittelbaren Vorgänger, mehr oder weniger unmittelbar, weil der war ja auch schon 5-6 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, zu vergleichen. Aber im Vergleich zu dem ist er Gold. Ich fand's ziemlich cool tatsächlich. Also alles auch an visuellen Effekten wie auch Kostümeffekten ziemlich hervorragend. Auch dieser Mix, dass sie auch teilweise auf Stop-Motion-Animation gesetzt haben, visuelle Tricks, hat mir richtig gut gefallen. Und das Kostüm, also mir ist nichts Schlechtes daran aufgefallen. Geht es dir als Godzilla-Hardliner da anders?
Ja, wir Godzilla-Ultras. Ich finde das Kostüm absolut okay, da ist nichts Schlechtes dran, aber ich finde tatsächlich, er hat einen etwas Echsen-ähnlicheren Kopf in diesem Falle, etwas dünner, etwas schlanker. Ich mag tatsächlich Godzillas Kopf immer mehr, wenn er etwas fülliger ist.
Ja, er ist lieber, er guckt lieber rein. Also ist knuffiger in den ersten beiden Teilen, ja.
So, also von daher, aber das ist ja ein Geschmack. Ansonsten, Stop-Motion tatsächlich, das wollte ich auch noch sagen, hier der Special Effects Supervisor, also Gott, EJ Tsuburaya tatsächlich.
Ja.
Ich hoffe, ihr kriegt
der hat ja alles getrickst in dieser Zeit, also und doch Jahrzehnte später.
Ja.
Der Vater des Tokusatsu, habe ich immer angelesen, ja.
Ja, und der Mann ist wohl tatsächlich vor allen Dingen ins Special Effects Geschäft gekommen, weil er King Kong mal irgendwann gesehen hatte. Und deswegen ist es fast ein bisschen tragisch, dass er und Willis O'Brien nicht zusammenarbeiten konnten, weil das wäre wohl etwas Gutes geworden. Und es gab wohl auch den Plan, dass King Kong eigentlich mit Stop-Motion animiert werden sollte, aber dafür hatte Toho kein Geld mehr, weil die hatten ihre ganze Kohle schon in die Rechte für Godzilla gesteckt. Für King Kong gesteckt und deswegen halt auch Stop-Motion. Und ich muss zugeben, es tut mir, ja, King Kong ist schon ganz nett, aber ich finde, es sieht ein bisschen doof aus.
Ja, ich fand eher, Godzilla hat für mich so ein bisschen gelitten. Also das Kostüm tatsächlich. Also Godzilla hat mich mehr überrascht, aber ich kenne auch weniger von ihm. Das heißt, ich bin weniger vertraut und glaube verliebt in den Original-Look. Wobei der, ja, das stimmt schon, deutlich anders ist. Also ein bisschen weniger windstättig damals in den ersten beiden Teilen als jetzt hier. Fand ich aber durchaus okay. Ich finde auch diesen Mix aus verschiedenen Effekttechniken ganz cool. Wobei Mix ist übertrieben. Ich glaube, Netto-Spielzeit sind vielleicht 10 Sekunden für so Stop-Motion-Animationseffekte, wo dann eben tatsächlich Godzilla und King Kong aufeinandertreffen und Dinge tun, die mit Menschen in Kostümen nicht möglich wären. Und davon abgesehen sind das aber eben Personen in Kostümen. Und das funktioniert für mich hervorragend. Die Miniaturen sind toll. Also dieses Scope-Format tut sein Übriges. Da bin ich auch tatsächlich total überrascht oder angetan von Ishiro Hondas Regie. Das ist ja wirklich so. Ich finde gerade dieser Tage im Vergleich mit Kino dieser Tage oder Streaming-Filmen merkt man doch sehr, die machen einfach nichts aus diesem Breitwandformat. Weil nicht jeder Film muss Lawrence von Arabien sein oder 2001 A Space Odyssey oder sowas. Aber ich denke mir oft, der Bildkader sollte schon sinnvoll gefüllt sein, wenn man denn eben so ein ultra breites Leinwandformat wählt und nicht einfach nur so tun will, als ob die Produktion größer ist, als sie ist. Aber also Ishiro Honda macht wirklich, wirklich das Beste draus. Da ist kein Millimeter Leinwand, möchte ich mal sagen, verschwendet. Quadratmillimeter, sollte ich sagen. Sehr, sehr toll. Also von der Bildkomposition, Effekten, ich war sehr, sehr angetan.
Der Mann hat es halt ganz einfach drauf gehabt. Ich meine, der hat auch mit Kurosawa zusammengearbeitet. Also Ich denke, Ishiro Honda verschwindet immer noch recht gerne im großen Kanon der großen japanischen Filmemacher, weil er gehört halt einfach dazu. Also
ja. Das, ja, für mich definitiv. Also nach diesen zwei Filmen, die er bisher gemacht hat, die ich gesehen habe.
Ja. Ach, da gibt es noch eine ganze
Reihe.
Vor allen Dingen seine Zeit bei Toho ist sehr fruchtbar gewesen. Von daher, Der harrt definitiv einer Wiedererweckung, ist vielleicht etwas hart, weil so ganz unbekannt ist er ja nicht. Aber ich finde, er könnte mehr gewürdigt werden, wenn ich ehrlich sein darf. Also das fehlt meines Erachtens manchmal so ein bisschen. Aber das ist halt, wer soll es machen heutzutage? Man kann ja schon froh sein, dass Leute überhaupt noch sagen, es gab mal die Ishiro Honda und der Godzilla erfunden.
Nun gut, also im Kern, wenn man die Inhaltsangabe verlesen, es geht um den Kampf letztendlich King Kong gegen Godzilla. Und ich habe mir so 3-4 Punkte, über die ich gerne sprechen wollen würde, notiert. Ich weiß nicht, inwiefern es Sinn macht, jetzt hier die Handlung Stück für Stück zu rekapitulieren. Wenn du großen Bock drauf hast, können wir das gerne machen. Ich finde, ich habe einfach so für 2, 3, 4 für mich herausragende Aspekte interessant. Und dazu habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Aber mal ganz grundsätzlich gefragt, es deutet sich für mich jetzt hier schon an, die Handlung ist mehr oder weniger Variation des ewig Gleichen. Also sagen wir mal so, die Gründe, warum Godzilla wieder aufersteht oder ein Monster, gegen das er zu kämpfen hat, sind unterschiedlich. Aber im Grunde ist das doch immer ähnlich aufgebaut, von wegen, da gibt es eine neue Gefahr. Aha, also entweder in Form von Godzilla oder wir müssen Godzilla rufen, um die Gefahr zu besiegen. Und am Ende endet das Ganze in einer Materialschlacht und die Menschen sind eigentlich eher so die nebenbei stehen und sagen, ja, gib's ihm. Wahlweise Godzilla oder das andere Monster, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist tatsächlich die Grundhandlung von fast allem. Es geht meistens immer nur darum, dass die beiden Monster zum gleichen Schauplatz kommen und sich auf die Ober hauen. Wie sehr die Menschen sich da irgendwie hinein mit einmischen und ob die auch noch nebenher irgendwas machen, das variiert. Es gibt auch einige Filme, da sind die Nebenhandlungen mit den Menschen auch ein bisschen aufregender, weil die halt vor allen Dingen in den Sachen, die etwas so Science-Fiction, etwas mehr den Science-Fiction-Aspekt reinbringen, ist es meiner Meinung nach manchmal etwas gehaltvoller, was die Menschen machen, aber selbst da muss man ganz klar sagen, ist schön, wenn die da, keine Ahnung, gerade irgendwie einen Countdown stoppen müssen, aber im Grunde können wir hier gerade sehen, wie Godzilla und die Riesenfledermaus oder sowas in Richtung sich gerade kloppen. Das ist halt ganz klar. Die Handlungen sind nichts weiter, das zieht sich aber bis heute hin, selbst in den Monsterverse-Filmen, ist ja völlig egal, was die Menschen, geht es ja eigentlich nur darum, dass wir sehen wollen, wie in irgendeiner großen Stadt zwei Monster gegenseitig sich zerlegen und dabei die Stadt zerstören. Ist halt einfach so.
Ja.
Das zu leugnen und zu sagen, ja, aber wir müssen auch die Metaebene sehen, weil wenn Godzilla gegen dieses Monster kämpft, dass er eindeutig eine Anspielung ist auf Punkt, 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 kann man machen. Aber spätestens ab diesem Film, muss man ganz klar sagen, sind die Filme auch gemacht worden, die hatten Kinder als Publikum im Auge. Es gibt ja sogar eine Szene, wo sich so ein paar Leute treffen und dann sagt, da ist ein Kind dabei und das meint dann irgendwie so auch wortwörtlich, Mama, Mama, komm, können wir jetzt Godzilla sehen? In der deutschen Fassung sagt sie wohl so, als ob ja komm, wir essen erstmal was. In der amerikanischsprachigen Fassung sagt sie euch wohl, das ist doch hier kein Zoo. Aber ist schon völlig klar, Kinder lieben Godzilla. Und deswegen sind die Filme jetzt auch in Farbe und die Monsterkämpfe. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Kampf gegen Angelas und Godzilla kehrt zurück. Das hatte noch epische Größe. Aber es war noch ein bisschen ernsthafter angelegt, während hier die Kämpfe. Ist auch das erste Mal, wo ich sagen würde, Godzilla kriegt einen echten Charakter. Weil der freut sich ja auch richtig, wenn halt King Kong einen Fels an den Kopf wirft und so ein Kram. Also Godzilla ist jetzt so ein ziemlich fiese Möb, die denkt, hehehe, bin stärker als du. Ja, renn doch weg, troll dich, du doofer Affe. Also Godzilla ist hier, hat ja schon so ein bisschen Schalk im Nacken, das muss man ganz klar sagen.
Ja, also man merkt schon, dass es hier sehr abweicht von dem, was wir in den ersten zwei Filmen gesehen haben, wo sich tatsächlich genau der Konflikt auch sehr, sehr reduzierte auf die Monster untereinander. Und hier partizipieren die Menschen sehr, sehr viel mehr in Form von Publikum, das quasi einfach Beifall klatscht oder jubelt oder mal entsetzt guckt und auch eingreift in die Kämpfe, das Militär, auch viel, viel effektiver. Man kann sich, weil du eben hier Godzilla-Spielzeug erwähntest, durchaus vorstellen, dass dann Kinder aus der Nachmittagsvorstellung nach Hause kommen und sagen, ach hier die Szene, wo King Kong weggeflogen wird von den Militärhelikoptern in den Netzen und sowas ähnliches haben wir in Godzilla und die Urweltraupen dann auch wieder. Das spiele ich mal zu Hause nach.
Genau.
Aber es ist immer noch, ich möchte sagen, immer noch genug Politkritik und Kulturkritik und sagen wir mal so ein Referenzschatz so auf das aktuelle kulturelle und politische Geschehen drin, um eben auch für Erwachsene interessant zu sein. Und hier fand ich es eben, das hatte ich mir notiert, auch super spannend zu sehen, dass sie Godzilla quasi für sowas zurückholen wie ein PR-Stunt. Und das ist ja, glaube ich, ein Pharmakonzern, der dir den Auftrag gibt.
Die wollen ja King Kong holen.
Ja, King Kong, genau. Entschuldigung. Da hatte ich Godzilla gesagt, ich nehme alles zurück. Ich meinte King Kong natürlich. Und allein das fand ich schon für 62 sehr, sehr progressiv. Das war wirklich, ich meine, so oder so ähnlich ist ja auch der Original King Kong von Willis O'Brien und Ernest Schwarzenegger angelegt. Aber er hat, ich finde, Anfang der 60er nochmal eine ganz andere Relevanz, wo ich auch glaube, mehr so dieser, nicht nur politische, sondern eben auch kulturelle Krieg zwischen Japan und USA ja mittlerweile in ganz andere Dimensionen gewachsen war.
Das stimmt tatsächlich. Und ich wage zu behaupten, also ich bin jetzt kein großer Kenner der japanischen Kulturgeschichte. Aber wir müssen ja sagen, das ist jetzt doch nicht mal 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo ja all die traditionellen Werte, die Japan ja so hochgehalten hat, ja komplett zerschmettert dann worden sind. Und jetzt ist da halt dieser Pharmakonzern, der anscheinend auch international agiert. Und das ist in der japanischen Fassung tatsächlich noch etwas offensichtlicher, weil das ist nämlich so, da hat dieser Pharmakonzern so eine Art Wissenschaftssendung, weil die Wunder der Natur dargestellt werden, das interessiert einfach keinen Menschen mehr. Die Leute wollen was haben, was so flasht und so ein Kram. Und da bekommt halt der Typ, der den Boss spielt, der hat auch in der japanischen Fassung, soweit ich mich noch an sie erinnere, das ist eine Weile her, dass ich die geguckt habe, wesentlich mehr Screentime. Und der meint dann halt zu seinen beiden Untergebenen halt auch mehr, ganz klar, besorgt mir halt, das ist auch in der amerikanischen Fassung auch wieder das Gleiche. Also die Handlung ist keine komplett andere, aber sie ist halt wesentlich gestrafter in der US-Fassung. Auch holt mir den King Kong, wir brauchen für unsere Sendung irgendwas, was richtig reinhaut. Und da gibt es ja dieses mysteriöse Monster auf dieser Insel. Holt mir das mal, weil er selbst auch Ärger vom richtigen Boss bekommen hat des Fernunternehmens, weil er auch nur halt der Leiter der Werbeabteilung ist und seinen Ärger nach unten weitergibt.
Ja. Und ich meine, das, was du mir gerade rekapitulierst, ist eher funktioniert wunderbar als eigenständige Filmhandlung. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in Vorbereitungen nochmal kurz in die Japan-Fassung reingeguckt, aber eben in Gänze die US-Fassung gesehen, habe ich mich hier und da auch echt geärgert, weil es ist so überflüssig, also es ist nicht ohne Reiz, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben eine Rahmenhandlung, in der halt ein US-Offizieller, Mr. Carter, im UN-Gebäude sitzt und quasi erstmal rund um die Welt seine Dependancen der UNO anfunkt, unter anderem Chile, aber dann eben auch später Japan, und sagt hier, wir, die USA, ne, ganz im Sinne des kulturpolitischen Hegemonialismus, funkt jetzt erstmal die Welt an, um zu sagen, was zu tun ist, weil Gefahr droht und wir haben den kompletten Plan. Ne? Wir schicken quasi unsere Flotte nach Japan, um den armen Menschen dort zu helfen. Und das tut schon mal hier und da ein bisschen weh. Ich finde, das ist durchaus unterhaltsam und effektiv. Und du sagtest ja auch irgendwie eine Effektsequenz, die mit dem U-Boot gäbe es so gar nicht, ohne eben die Universal-Kohle.
Ja, du verwechselst gerade den Film. Das ist im Godzilla die Urweltraupen.
Ah, okay. Da schneide ich das raus. Oder eben auch nicht. Das kommt eben später. Aber auch hier haben wir ein U-Boot, was sich eben diesem verstrahlten Eisberg nähert und crasht. Und lange Zeit konnte ich sehr klar differenzieren, das ist jetzt, glaube ich, auf dem Mr. Toho Studios gewachsen und das hat der Verleih noch mal hinterher gedreht für die US-Veröffentlichung. Aber dann irgendwann eben auch nicht mehr und dann lässt der Film zum Glück mehr und mehr diese US-Rahmenhandlungen hinter sich. Bis eben aufs Ende, wo dann irgendwie die US-Amerikaner wieder reingrätscht mit, übrigens, das habt ihr alles uns zu verdanken, dass es gut ausgegangen ist.
Nee, das ist das Besondere. Also ich hab's in meinem Letterboxd Kurzreview bei dieser erneuten Sichtung geschrieben, dass das eigentlich physisch unmöglich ist, aber die amerikanische Fassung kriegt es hin, dass diese reingeschnittenen Sequenzen im UN-Gebäude einerseits die Handlung halt schneller voranschreiten lassen, aber sie auch jedes Mal stoppen.
Ja, natürlich. Weil auch viele Informationen komplett redundant sind. Wir sehen hier Dr. Ja. Makino heißt der, glaube ich, der hat diese Bären züchtet und wir sehen in ihrem Labor, wer die Bären züchtet und dann sagt Mr. Carter aus dem UN-Gebäude, das ist Dr. Makino, er züchtet Bären für die Inselmonster.
Ganz ehrlich gesagt, für jedes Mal, wenn irgendwie gerade die Japan-Handlung, also das, die Originalhandlung mit japanischen Darstellern und Darstellerinnen, halt gerade anfängt, irgendwie jetzt ein Flow zu entwickeln, kommt wie dieser Showstopper, wo halt Leute sagen, so, wir schalten jetzt nach Pumpe Pumpe Godzilla gerade aufgetaucht. Und ich denke mir, ja, das hätte ich auch so gesehen. Was müssen wir jetzt noch sagen? Weil sie halt echt jedes Mal irgendwie das kommentieren, dass wir danach halt auch eigentlich sehen, was, glaube ich, in einer Szene einen relativ lustigen Dialog hat. Ich paraphrasiere jetzt, weil ich nicht mehr so ganz hinbekomme, wo halt gesagt wird, Godzilla ist auf dem Weg nach Tokio. Wir schalten nach Tokio. Was hält Tokio davon? Ja, Japan findet das nicht gut. Und ich so dachte, no shit, Sherlock, oder was?
Ja, es funktioniert nicht ohne den Segen des US-Militärs oder der US-Regierung. Ich dachte mir auch wiederholt, warum das denn jetzt? Ich verstehe diese Rahmenhandlung. Also tatsächlich, dass man das dann so einbettet und sagt, okay, wir machen das gutierbarer für ein amerikanisches Publikum. Und du hast ja auch bereits angesprochen, wir haben ja 62, ist irgendwie der Zweite Weltkrieg ist seit 7 Jahren vorbei. Pearl Harbor auch noch keine 10 Jahre rum. Und da ist es wahrscheinlich schwierig, die Leute zu begeistern für einen Film mit einem rein japanischen Geschichte und dem japanischen Ensemble. Aber dann tatsächlich solche Szenen zu quasi fast abzuwürgen wie Godzilla, der aus dem Eisberg ausbricht, was ja spektakulär und spannend und toll ist und dann einen harten Schnitt auf diesen Bürokraten Carter zu machen, der dann sowas sagt wie, Godzilla ist zurück. Das ist halt wirklich ein totaler Stimmungskiller leider.
Das ist auch so ein Ding, wenn das wenigstens sagen würde, weil zumindest in der deutschen Fassung, die ich dann hier so gesehen habe, wird irgendwie komplett negiert, dass Godzilla schon mal da gewesen ist, sogar zweimal. Tatsächlich wird mehr oder minder so getan, als wenn, oh nein, ein riesengroßer Dinosaurier, der im ewigen Eis verdauert hat. Wir nennen ihn Godzilla. Und sich so denkt, was erzählt ihr da? Das ist der Eisberg, wo er im letzten Film eingeschlossen worden ist. Zumindest da gibt es eine Kontinuität. Ich gebe ja zu, wenn ich jetzt die Regierung wäre, hätte ich ja diesen Eisberg beobachten lassen, aber wer bin ich denn nicht? Weil ich bin kein gewählter Repräsentant des japanischen Volkes. Demzufolge, ich habe keine Ahnung, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen lächerliches Nitpicking. Godzilla ist jedenfalls wieder da und macht das, was Godzilla macht und macht das auch mit großer Freude, wenn nicht gerade wieder die UN der Meinung ist, das überquatschen zu müssen.
Ja. Was er macht, ist toll. Effekte sind toll, aber auch die Miniaturen hier von Panzern und Raketen, alle wunderbar, ganz toll. Ich war vollends von dem Film überzeugt, zumindest von dem japanischen Teil des Films, bis sie eben auf diese Insel kommen. Faro heißt die, glaube ich. Und wir sehen eben das sehr, sehr an den alten Willis O'Brien angelegten, also King Kong, an den alten Hollywood-King Kong aus den 30ern angelegte Eingeborenenvolk. Die halt Japaner sind, die man in Schuhcreme eingetunkt hat, die sich natürlich heute so ein bisschen merkwürdig gucken. Aber auch nur, ehrlich gesagt, gar nicht mal so, weil ich meine, ich bin versiert genug im Gucken alter Filme mit überholten, sagen wir mal, Bildern verschiedener Ethnien und so, um das ehrlich gesagt einfach wegzugucken und zu denken, ja, so war halt die Zeit. Bis sie eben anfangen zu tanzen. Und dann überschreitet es für mich so ein bisschen den Schritt zu einer krass unangenehmen rassistischen Parodie, weil ich mir denke, die Tänze sind so lächerlich. Da hatte tatsächlich das eingeborene Volk im alten 30er-Jahre Hollywood King Kong, das ja auch jetzt nicht wahnsinnig respektvoll gezeichnet war, doch noch ein bisschen mehr zu bieten. Die waren wenigstens noch stimmungsvoll und haben irgendwie zur Atmosphäre beigetragen. Hier empfand ich die ganzen Szenen mit diesem eingeborenen Stamm als eher unfreiwillig komisch, wenn ich es mal so sagen darf.
Ja, ja.
Widersprich mir gerne. Sag nein, nee, Patrick, das erkennst du total.
Ich sag ein Jein, okay? Ich sag meinen üblichen Satz, das würde man heute vermutlich etwas sensibler handhaben.
Ja, das aber ist mir auch ist klar, halt, ich bin ja nicht blöd. Ich beurteile ja auch Filme nicht nach meinen heutigen Wertevorstellungen aus dem Jahr 2024 von
Anno. Ich glaube mal tatsächlich, dass man sich damals einfach einen Scheiß darum gekümmert hat, ganz simpel gesagt. Die werden einfach gedacht haben, wir brauchen eine Insel, das soll abenteuerlich und exotisch wirken. Mhm. Es soll allerdings auch billig sein. Was machen wir? Wir könnten jetzt natürlich etwas machen, was wir noch nie gemacht haben in einer Produktion bei Toho in dieser Größenordnung. Wir suchen jetzt auf der ganzen Welt wirklich Leute, die halt, überspitzt jetzt gesagt, aus eingeborenen Stämmen kommen, fliegen die ein, verköstigen
die. Ja, das ist schon klar. Aber ein bisschen Kohle hatten sie ja. Ich meine, die haben sehr, sehr viele Statisten. Also das ist eine große Produktion.
Ja, aber halt nicht mehr genug. Dass King Kong zum Beispiel so aussieht, auch noch vielleicht eine nette Anekdote, ist halt ist halt zwei Sachen zu verdanken. Die erste Sache ist halt, eigentlich wollte ja hier Tsuburaya, er wollte ja gerne Stop-Motion machen, ging nicht keine Kohle mehr, die Kohle ist für King Kong rausgegangen. Und dass King Kong so aussieht, liegt wohl auch daran, dass RKO, die halt die Rechte für King Kong hatten, gesagt haben, ja, ihr dürft King Kong verwenden, aber der darf nicht aussehen wie unser.
Und, pfiff also RKO die, nicht damals schon aus dem letzten Loch?
Ja, aber sie wollten.
Aber gut.
Das ist diese gleiche hier Frankenstein-Universal-Sache, dass du halt Frankenstein verfilmen kannst, aber halt Boris Karloff über viele Jahrzehnte nicht stimmt, nachmachen.
Nein.
Und da haben wir auch wieder in Bezug auf Frankenstein. Es ist alles so Meta. Aber jedenfalls deswegen sieht King Kong halt so aus, wie er aussieht. Und ich bleib weiterhin dabei. Ich finde, er sieht eher aus wie Homer Simpson, wenn ich ehrlich sein darf.
Er sieht richtig, absolut.
Und man mag es ja nicht glauben, es gab ja viele Jahrzehnte später eine Parodie auf King Kong in einer von den Trios of Horror Episoden von den Simpsons. Und der spielt King Kong Homer.
Natürlich.
Natürlich. Das passt alles.
Gut, dass du Homer Simpson erwähnst, weil tatsächlich, ich werde nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du sagst, hältst du wie Schuppen von den Augen, natürlich. Ich wollte auch nur mal nachschieben, tatsächlich, also diese rassistischen Stereotype nehme ich einem japanischen Film aus dem Jahr 1962 nicht übel, natürlich nicht. Wie gesagt, es funktioniert ja für mich auch sehr, sehr gut, weil die Production Values einfach hervorragend sind. Offenbar haben sie dort eine Hundertschaft Statisten, sie haben diese Tanzchoreografien eingeübt. Das Set ist toll, muss ich sagen, dieses Inselset. Gefällt mir alles wirklich hervorragend. Ich glaube einfach nur, ich fand die Tanzchoreografie ist kompetent, aber ich fand sie einfach nicht packend und es ist so ein bisschen einfach albern. Ich habe keinen nennenswerten Gedanken daran verschwendet, bis sie eben anfangen zu singen und ich mir dachte, ja, das geht jetzt aber irgendwie auch besser oder stimmungsvoller, also unheimlicher. Ich musste einfach kichern und ich dachte, das war wahrscheinlich nicht der erwünschte Effekt, den Ishiro Honda im Kopf hatte, als er das inszeniert hat. Aber sonst ist es wirklich toll. Also das Inselset, also wenn die da alle rumhopsen vor dem schlafenden King Kong, ich finde auch, was die visuellen Tricks betrifft, echt toll. Also die Menschen da rein zu quasi projizieren vor dieses Monster.
Ja, da gibt es absolut keine Blöße. Das hat ja auch komplett schief gehen können, weil, wie gesagt, das ist ja der erste Godzilla-Film in Farbe. Das hätte ja auch ganz nach hinten durch losgehen können, alle Leute sagen, was ist denn das für ein Müll? Weil Schwarz-Weiß hat ja ehrlicherweise doch eine ganze Menge aufgefangen, auch selbst im zweiten Teil noch. Mhm. Und dass sie jetzt hier halt vor farbigen Hintergründen, in farbigen Städten herumhopsen, heutzutage würden Leute wohl sagen, ja, das ist doch eher Camp. Aber damals war es halt top-notch, im Grunde genommen Special Effects kam. Und ja, da haben sie sich echt gut, also brillant aus der Affäre gezogen. Und auch hier funktioniert halt dieses Jahr, die Monsterkämpfe sind jetzt schnell wesentlich besser als halt bei Godzilla kehrt zurück, der irgendwie diese Gratwanderung zwischen, wir wollen noch düster sein, aber rasante Monsterkämpfe sind ja schon cool, nicht wirklich hinbekommen hat. Wo das halt sich jedes Mal gebissen hat, meiner Meinung nach. Hier passt das absolut in einem Guss. Das ist halt ein buntes Abenteuer, das noch einige ernste Untertöne hat, aber eigentlich ganz klar ist, dass, ich sag's ganz klar, ich glaube, das Spektakel stand an erster Stelle und eine etwaige Botschaft, ja, die an zweiter Stelle. Also von
mit Sicherheit,
daher,
ja. Die ist auch hier nicht so ausgeprägt. Ich glaube auch, was ich dem Film angedichtet habe, also von wegen hier ein bisschen Kulturkritik oder Kommerzkritik, ich glaube, das ist auch eher dem Zufall geschuldet tatsächlich. Ich möchte doch nicht mal hier Ishiro Honda oder seinem Drehbuchautor Shinichi Sekisawa auf die Schulter klopfen und sagen, das ist irgendwie allein auf eurem Mist gewachsen und das ist ein ganz brillanter Winkelzug und haha, Augenzwinkern und guck mal hier die Kommerzialisierung des Kinos oder Monstrositäten, wie wir sie zeigen, wie auch immer. Oder die Macht der Pharmakonzerne, die haben sowieso viel zu viel Handhabe gegen uns, whatever. Ich glaube, ja, wie gesagt, dass es da ist, ist nett für uns, die wir den Film gut 60 Jahre später gucken, aber weiß ich nicht, ob das auch so alles so intendiert war. Aber abgesehen, muss ich sagen, von den tollen Effekten und dem ganzen Spektakel, ich finde eben, auch das wird wahrscheinlich so ein Leitmotiv sein für unsere Gespräche, ich finde eben, der Film funktioniert dramaturgisch schon sehr gut. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man eben trotzdem die Effekte offensichtlich, Männer, gehe ich mal von aus, Menschen sind in Kostümen, die über Miniatursets stapfen, dass es eben trotzdem packend ist. Und das schafft eben Rückkehr des King Kong im Vergleich zum ersten Sequel wieder richtig gut. Also wenn das Militär dort diese gigantische Fallgrube aushebt und die umgebenden Flüsse da in Brand setzt, indem sie einfach noch und nöcher Benzin reinkippen, das sieht natürlich in keiner Sekunde annähernd lebensecht aus, naturalistisch, aber ich bin halt trotzdem komplett dabei und denke mir, ja, das wird toll. Also ich fiebe da richtig mit.
Das finde ich gut. Das ist genau die richtige Einstellung, die man für die Filme braucht. Aber sie haben auch noch diesen großartigen Plan, diese Strommasten da aufzustellen, weil sie dann der Meinung sind, dass das King Kong irgendwie auflädt und ihnen immer einen gewissen Punch gibt. Das ist doch so ein Überbleibsel aus dem Frankenstein-Drehbuch von Elektrizität und der ganze Kram. Und die Monsterkämpfe an sich, wie schon gesagt, also im Großen und Ganzen habe ich die meiste Zeit an Wrestling gedacht. Dieses, sie stehen sich halt gegenüber, machen sich halt gegenseitig irgendwie blöd an. Also sie können jetzt nicht miteinander reden, ganz klar, aber man kann sich richtig vorstellen, wie sich halt gegenseitig anbrüllen und sich halt gegenseitig irgendwie sagen, ey, halt niedermachen und so ein Kram. Es gab ja wohl sogar, das habe ich auch noch gehört, bevor der Film gestartet ist, wurden halt auch so öffentliche Veranstaltungen gemacht, wo sich King Kong und Godzilla tatsächlich gegenseitig wie vor einem Wrestling-Match Beleidigungen hin und her geworfen haben. Da gibt's, ich habe jetzt leider keine, ich habe auch nicht richtig intensiv gesucht, da muss ich ehrlich sein, aber es gibt jetzt leider keine Aufnahmen mehr davon, aber ja, das wurde halt auch so gemacht. Vor einem Wrestling-Match geben sich ja die Leute gerne gegenseitigen ja. Beleidigungen hin und das wurde auch gemacht und das merkt man in dem Film ganz eindeutig. Das sind Wrestling-Matches. Und
ja, komplett. Es gibt auch so einen Move von Kong, der Godzilla einen Baum ins Maul stopft und sich danach so richtig freut, dann auf die Brust klopft und also das ist schon wirklich, wirklich toll. Und Godzilla dann eben den brennenden Baum zurückschießt auf King Kong. Und das ist dann tatsächlich auch so ein kompletter Wrestling-Move. Du merkst irgendwie, das ist wie zwei Kämpfer, die das vorher akribisch einstudiert haben. Wir machen das jetzt einfach mal, das Publikum wird durchdrehen. Und das habe ich eben auch geliebt. Also ich muss sagen, da habe ich wirklich wiederum gelacht, aber diesmal aus den, ich glaube, richtigen, intendierten, beabsichtigten Gründen. Das war einfach so, so toll. Überhaupt das ganze Finalmatch ist toll. Ich hab von Mist erzählt mit den, ich glaube, mit den Helikoptern und den Netzen. Kong wird ja an Luftballons emporgehoben. Gasgefüllten Luftballons.
Das fand ich auch sehr putzig. Das ist so im Grunde genommen so eine Wegwerfszene so von Beginn des Films, wo einer von denen sagt, hey, ich habe hier so eine ganz, so Bindfaden entwickelt, der so stark ist wie das stärkste Stahlseil, was man sich vorstellen kann. Und dann, oh, toll, Mensch, super, bist ein toller Erfinder. Und dann am Ende, hey, du hast doch, haben wir ein Glück, dieses großartige Stahlseil da erfunden. Und ich dann irgendwie aber auch so dachte, ist schön, aber im Grunde genommen, ihr hättet diesen Weg gar nicht gehen müssen. Ihr hättet auch ganz einfach normale Stahlseile nehmen können. Aber gut, sind das halt dünne Bindfäden. Egal, es macht halt die Leute ein bisschen sympathischer. Die menschlichen Darsteller, wir können nur ganz kurz auf
die Vorstellung. Ich wollte gerade sagen, wir reden eigentlich kaum drüber, weil sie nicht so eine große Rolle spielen im Vergleich zu den ersten beiden Filmen, ja. Also sie sind da, Fujita und Kumiko, da gibt es so ein paar im Mittelpunkt des Geschehens, vor allem in der zweiten Hälfte, die sind eben auf der Flucht und in Gefahr. Aber ich bin nicht wahnsinnig investiert, möchte ich sagen, persönlich in die.
Was allerdings halt vielleicht auch so ein bisschen an der Ami-Fassung liegt. Jedes Mal, wenn vielleicht sowas kommen könnte, wie irgendwie, finde ich ja sympathisch, die Figur grätscht halt wieder der UN-Repräsentant rein und erzählt uns Sachen, die wir eigentlich gerade gesehen haben.
Ja.
Also zum Beispiel die Figur des Pharma-Bosses, die ist jetzt nicht ein unglaubliches Charakterding in der japanischen Fassung, aber kriegt ein bisschen mehr und ist halt tatsächlich so als Comic-Relief ganz brauchbar. Mhm. Und die Figuren machen ihren Job ja auch relativ kompetent. Also die beiden, die auf der Insel sind, die sind so als Straight Man, Funny Man, funktionieren die auch ganz okay. Ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja gut, die männlichen Protagonisten, Protagonistinnen, die können wir in die Tonne werfen, das sieht eh kein Mensch. Die sind schon da und ist es nicht so, dass sie mich stören. Die sind schon okay. Aber halt gerade, weil kein Flow in dieser US-Fassung ist, wie man es vielleicht erwarten könnte, bleiben sie halt weit hinter dem zurück, was sie sein könnten.
Ja.
Und auch die intendierte Satire ist halt in der Japan-Fassung, soweit ich mich noch daran erinnere, ist jetzt auch nicht so, dass dort das feindliche Stilett der Satire tiefe Furchen in den Körper der japanischen Gesellschaft ritzt. Das ist jetzt auch eher so derber Komikkram, aber es ist hat ein bisschen mehr Fleisch als hier.
Das ist doch wundervoll ausgedrückt,
ja. Also die US-Fassung, die kann man gucken. Man bricht sich jetzt keinen Zacken auf der Krone. Sie kommt etwas schneller dann doch am Ende des Tages zum Punkt, weil ganz klar ist, die US-Leute gesagt haben, die Handlung interessiert keinen Menschen, wir wollen die Monster sehen. Kann man gucken.
Ich finde sie auch durchaus okay. Ich muss sagen, so als erzählerischer Kunstgriff, um das Ganze ein bisschen zu verkürzen, um Tempo reinzubringen, um das Ganze eben auch gutierbar zu machen für ein amerikanisches Publikum. Ich finde es auch alles vollkommen legitim. Ich glaube einfach die Attitüde gefällt mir nicht, dieses Mr. Carter, der da im UN-Gebäude. Es hat eben etwas sehr, sehr Herablassendes tatsächlich die ganze Zeit. Weil im Grunde, selbst wenn eben, du merkst, das japanische Militär hat eigentlich die Lage ganz gut im Griff oder weiß zumindest, was zu tun ist. Es wird aber so abgebunden mit, ja, ohne uns, die USA hätten das alles nie geschafft.
Ja, ist halt auch ein US. Ist ja im Grunde genommen allerdings ja auch der große Kampf USA gegen Japan nochmal, weil das ist ja auch so ein merkwürdiger, unterschwelliger Kulturkampf, der dem Film dann über Jahrzehnte lang immer angedichtet wurde, dass hier eigentlich stellvertretend für Amerika, King Kong und für Japan Godzilla in den Ring steigen und den Kampf nochmal austragen, was einfach mal völliger Quatsch ist, weil, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, Godzilla war zu diesem Zeitpunkt, das mag man heute nicht mehr glauben, war nichts eigentlich. Mhm. Das war so ein Film vor, ich glaube, da 8 Jahren, ja, vor 8 Jahren gewesen, der war erfolgreich gewesen, hatte so ein okay erfolgreiches Sequel gehabt und nichts mehr. Godzilla war zu dem Zeitpunkt, ganz klar gesagt, der war im Grunde genommen bei der Tod. Mhm. Mag ja möglich sein, dass vielleicht Spiel zumindest worden ist, ich war nicht dabei gewesen, aber filmisch gesehen fand er nicht mehr statt.
Okay.
Das Tod, den er davor, deswegen jetzt zu behaupten, ja, das war der große Kampf zweier kultureller Ikonen, das ist Blödsinn.
Tatsächlich, okay. Danke für den Kontext, weil der fehlte mir komplett. Ich dachte, Godzilla wäre die Cash-Cow für Toho gewesen, auch noch Anfang der 60er, die es zu melken galt, weil ich hatte eben mal so einen Blick auf andere Toho-Produktionen gesehen, geworfen dieser Zeit, und da war eben der Monsterfilm auch sehr präsent und dachte, wieso nicht Godzilla? Aber klar, wenn der jetzt nicht ungeballt profitabel war, dann erklärt es sich auch, warum es so lange dauerte, bis jetzt ein weiteres Sequel rauskam. Und dass ich ja auch wiederum, auch das ist ja bereits so oder so ähnlich erwähnt, sehr, sehr eher an King Kong anbietet als an Godzilla. Also der bekommt die wesentlich prominenteren Posen, die längere Background-Story, der ist eben auch der Good Guy am Ende und kriegt die cooleren Szenen, die ja auch direkt den alten Willis O'Brien King Kong referenzieren. Also der klettert ja auch hier im Rückkehr des King Kong auf so ein quasi Empire State Building mit so einer quasi Faye Ray in der Hand. Ja. Und macht dort genau das Gleiche, was er schon 30 Jahre zuvor in Hollywood gemacht hat, im Hollywood-Film.
Aber auch wohl ganz wichtig unter Nerds, das ist nicht der gleiche King Kong. Mhm. Der ist viel größer, das ist ein anderer King Kong. Der heißt nur King Kong. King Kong in Name Only.
Na gut.
Aber eine Szene, die ich ganz putzig finde, ist ja, er hat ja dann diese Dame in der Hand und das ist die Schwester von einem von unseren eigentlich Hauptprotagonisten auf männlicher Seite und das Militär will King Kong gerade angreifen und dann, nein, schießen Sie nicht, er hat meine Schwester in der Hand und das Militär sagt wirklich gut, dann warten wir noch, dieses große, die weltbedrohende Monster abzuschießen, weil wir müssen die Frau retten, die er in der Hand hat. Mhm. Das finde ich sehr zurückhaltend und sehr zuvorkommend von dem großen Militärstrategen dort. Ich glaube, das würden die nicht in Wirklichkeit so machen, aber wir sind ja irgendwie in Märchenhausen, sagen wir es mal so.
Ich habe noch abschließend eine Frage, bevor wir jetzt langsam über Godzilla und die Urweltrauben sprechen müssen. Am Ende stürzt ja Godzilla ins Meer, wenn ich mich korrekt erinnere. Und das tut er auch. Beide stürzen ins Meer, genau. Aber nur Kong schreitet davon. Ne? Mhm. Und das so oder so ähnlich passiert das ja auch am Ende von Spoiler. Whatever. Godzilla und die Urweltrauben. Auch da stürzt Godzilla ins Meer. Und wir sind uns nicht wirklich im Klaren darüber, ist er jetzt tot? Bewusstlos? Schwimmt er unter Wasser einfach weiter zu seiner nächsten Insel? Ich weiß es nicht. Wird das immer so gehandhabt am Ende von Godzilla-Filmen? Dass man so sagt, so, er ist besiegt, aber er kann jederzeit wiederkommen.
Ach ne, jetzt gleich Godzilla und die Urweltrauben. Das ist ja der letzte Film, wo er nochmal wirklich richtig böse sein kann. Ja. Danach verschwindet er eigentlich tatsächlich immer ins Meer, aber freiwillig.
Ah, zum okay. Ja, zum stimmt ja. Es gab ja, es gibt halt diesen Gewissenswandel dann, also
genau.
Moralischen, ja. Godzilla ist dann plötzlich der Gute.
Ganz kurz auch noch eine Anekdote. Über viele Jahrzehnte hat sie angeblich das Gerücht gehalten, dass es zwei Enden gab. Dass in der amerikanischen Fassung halt King Kong davon schwimmt und der Gewinner ist und in der japanischen angeblich Godzilla. Was handlungsmäßig keinerlei Sinn ergeben würde, weil der wollte ja Japan zerstören. Und warum soll er wegschwimmen? Und war auch Blödsinn gewesen, hat es nie gegeben. Und wie gesagt, Godzilla war da nicht dieses kulturelle Juggernaut-Ding gewesen. Es hätte auch durchaus sein können, dass King Kong gegen Godzilla ein massiver Flop wird. Wusste ja keiner. Also vermutlich nicht, aber hätte ja sein können. Aber nein, das Gegenteil war der Fall. Ich glaube, bis Godzilla Minus One war das der erfolgreichste Godzilla-Film aller Zeiten sogar gewesen. Also, naja, von den japanischen Filmen natürlich. Ja. Das hat echt über Jahrzehnte gehalten, diesen Rekord.
Hast du mal diese, ich bin da tatsächlich neugierig, diese deutschsprachige Kinofassung, diese Rumpffassung von knapp 80 Minuten gesehen, da muss ja dann doch vieles fehlen. Sag ich mit leimhaftem Blick in totaler Unkenntnis darüber.
Ich habe halt, das war halt die Videofassung gesehen, die ich damals gesehen habe. Ich habe jetzt halt die US-Fassung gesehen. Es ist echt zu lange her. Ich denke mal, ich glaube, die meisten Schnitte sind tatsächlich im Rahmen dieser UN-Sachen da gekommen. Mhm.
Also die basiert tatsächlich auf der US-Fassung und dann hat man einfach gesagt, okay, das machen wir mal hier schnipp, schnipp raus, weil interessiert eigentlich niemanden, genau, dass Mr. Carter mit seinem Kollegen Senor Santiago in Chile, Senor Santiago in Chile, okay, genau, genauso war es. Genau.
Ich weiß halt nur noch, dass definitiv die Szenen drin gewesen sind, wo sie über die Bären quatschen und darüber, wie groß das Gehirn der beiden Wesen ist, wo Godzilla dann gemeinerweise von den Wissenschaftlern das Gehirn von der Größe einer Murmel attestiert wird. Finde ich sehr unverschämt.
Wir sprechen jetzt über Godzilla und die Urweltraupen aus dem Jahr 1964. Und ich möchte aus meinem Herzen keine Mördergrube machen und schreie es geradewegs heraus. Der ist fantastisch. Ich hab mich so verliebt in alles in diesem Film, in Godzilla, aber eben auch in Mothra und die Larven. Und es ist alles toll, auch die menschlichen Figuren, die Effekte, es ist wirklich, also jetzt mal, das Original von 1954 steht so für sich, aber die Urweltraupen, meine Güte, also das ist auch fast ebenso einmalig. Toll.
Das ist auch
wirklich viel Spaß gehabt.
Der wird noch allgemein als so der große Höhepunkt dieser ersten Godzilla-Ära mit angesehen, also einer Höhepunkt, es kommen noch einige, aber das ist auch so, im Grunde genommen ist das der Film, wo da auch wirklich alles zusammengekommen ist in Perfektion, was die Serie dann auch so ausmachen sollte. Mhm. Ich meine, gut, King Kong gegen Godzilla, schöner Film, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Godzilla die Urweltraupen oder Mothra gegen Godzilla oder auch so ein Ding, Godzilla vs. The Thing im US-Kino, was ich immer sehr merkwürdig fand.
Weil die sprechen auch immer von dem Ding tatsächlich. Wenn man die amerikanische Fassung guckt, die, wie gesagt, diesmal im Verleih von AIP war, ich habe da nur relativ kurz reingeguckt, weil die ist eben auch, die beschneidet eben auch dieses tolle Scope-Format und macht das irgendwie auf so eine klassische Ratio von 1,85:1 und also der Bildkader ist einfach nicht komplett und die redet auch immer von The Thing. Ich weiß gar nicht, warum. So, The Thing is back.
Ja, ich weiß auch. Und auf dem US-Plakat wurde Mothra auch nicht gezeigt. Da hast du halt ein Bild von einem riesengroßen Fragezeichen, was das Monster verdeckt. Und dahinter ist definitiv nicht Mothra, weil man sieht irgendwelche merkwürdigen Spinnenbeine und so ein Kram. Das Ganze ist doch garantiert eine Referenz auf halt hier Thing from Another World. Also hier das Howard Hawks-Ding, oder? War es Howard Hawks?
Ghost directed by Howard Hawks, ja. Von okay. Mr. Nibby heißt er, glaube ich, der offizielle Regisseur. Ja,
genau. Okay, und war der Film so ein Ding gewesen, dass man sagen konnte, nein, das US-Publikum, das will garantiert sehen, wie The Thing nochmal auftaucht?
Nein.
Deswegen
Das war ja auch schon 10 Jahre zuvor. Ich habe jetzt hier die Timeline nicht genau im Kopf, aber es war definitiv aus den 50ern das Howard Hawks-Ding. Von daher, ich glaube, da schrie auch keiner 5 bis 10 Jahre später. Das brauchen wir jetzt nochmal.
Von daher, ich finde das sehr merkwürdig, die US-Titelgebung. Aber gut, okay. Weiß der Geier, was sie geritten hat. Jedenfalls Godzilla in die Urweltraupen, da kommt das echt absolut alles zusammen. Das Märchenhafte, die Monsterkämpfe sind großartig, das ist ja da wirklich komplett auf dem Höhe seines Könns, Eti Tsuburaya und sein Team. Also perfekter wurde ein Super Godzilla meines Erachtens danach eigentlich kaum noch. Man kam noch oft nah ran, meines Erachtens, aber diese Perfektion eigentlich gar nicht mehr. Plus, es ist ja das erste Mal, dass jetzt halt tatsächlich, wird auch gerne oft gesagt, dass, hier Marvel Cinematic Universe, aber hier Toho. Toho war ja viel früher dran. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil davor waren es die Universal Monsters, die es auch schon gemacht haben. Ist ziemlich egal. Aber man hatte anscheinend, ich denke mal, bei der Toho war einfach so die Überlegung gewesen, so, wie kriegen wir denn Kinder, Erwachsene und das weibliche Publikum gemeinsam ins Kino hinein? Die Kinder wollen eine fantastische Handlung. Die Männer, weiß ich jetzt nicht, jetzt mal so ganz klischee behauptet, die wollen irgendwie so eine stringente Handlung haben. Und die Frauen, die mögen Mothra. Sind jetzt nicht meine Worte, ich denke, so haben die Toho-Leute
da gesagt. Interessante These, wollte ich gerade sagen, die du hier ausstellst, aber gut.
Ja,
Ja, du bist ja das Teufelsadvokat gerade so. Du sprichst mit fremder Stimme.
Ich spreche mit fremder Stimme, genau. Nach der Sendung will mich nie wieder irgendeiner hier hören, weil irgendwie, ah, wir wussten ja André, das ist so ein sexistischer Mistkerl.
Ja, nein, das ist ja nur wahnsinnig sexistisch, wenn du sagst, Männer legen Wert auf eine sexistische Handlung, auf eine stringente Handlung und Frauen gucken sich lieber riesige Flügelwesen, Motten an, ja, genau.
Vergesst, was ich gerade gesagt habe, irgendwie nicht, weil ich habe dazu hingeleitet. Naja, jedenfalls, das waren ganz einfach, denke ich mal, kommerzielle Erwartungen, dass man sich gedacht hat, wir können damit drei verschiedene Zuschauergruppen ansprechen. Und das heißt, da gehen Familien ins Kino, Vater, Mama, Kind, die gucken sich das an. Und vielleicht können wir dann nachher auch noch irgendwelchen Merchandise-Kram verkaufen. Ich weiß es nicht, ob Merchandise damit schon so ein Ding gewesen ist bei Godzilla. Aber jedenfalls, wenn es irgendeinen Film gibt, der zumindest in der Jetztzeit Merchandise richtig schreit, ist es dieser Film. Ich meine, Mothra gibt das Kuscheltier. Mhm. Godzilla auch. Ich habe ja selbst eins hier. Hab's geschenkt bekommen.
Ja. Ich möchte nicht über Gebühr schimpfen, über diese ganze Internationalisierung solcher Filmstoffe, dass man eben für fremdländische Märkte nochmal richtig umgeschnitten hat und Szenen zugedreht hat. Das macht es ja auch durchaus einfach spannend, diese Filme wieder und wieder zu sehen, gibt einen zusätzlichen Reiz. Wir hatten das ja auch bereits beim Ur-Godzilla mit diesen Raymond Burr-Szenen. Und ist jetzt auch, du hast eben gerade Universal Monster zitiert, auch die haben das bereits gemacht 30 Jahre zuvor. Es gibt ja auch einen komplett spanischsprachigen Dracula, wo einfach Bela Lugosi dann einfach all seine Dialogzeilen nochmal in Spanisch eingesprochen hat und mit leicht abgewandelten Kameraeinstellungen. Also das ist ja auch durchaus ein Prozedere, genauso wie dieses Jahr genau Cinematic Universe, diese Filmuniversen übergreifende Erzählhandlung. Es gab eben einen Mothra-Film, ich glaube 61, ne? Mhm. Auch mit den beiden zuckersüßen Zwillingen, den Peanuts. Und der war offenbar kommerziell erfolgreicher, als Godzilla es in den 50ern war. Und da hat man gesagt, dann packen wir die beiden doch eben zusammen, weil Godzilla ist jetzt zurück und der kann auch wieder an der Kinokasse was. Also vollkommen legitim, auch vollkommen legitim zu sagen, wir machen hier und da, passen wir das mal ein bisschen an für den internationalen Markt. Das ist jetzt hier aber auch wesentlich weniger störend. Also wie gesagt, bis auf die Beschneidung des Bildformats ist jetzt auch an der US-Kinofassung nicht viel auszusetzen. Und sie bietet sogar ein bisschen mehr, sagtest du mir. Also in einer Instanz.
Genau, es gibt halt in der Mitte des Films gibt's eine kurze Szene, wo Godzilla an der Küste irgendwo auftaucht und dann fährt halt gerade ein U-Boot von der US-Marine rum und die beschießen dann halt Godzilla und dann sagt ja der Kommandant noch, mal gucken, ob die Raketen was gewirkt haben. Das werden wir gleich sehen, wenn der Staub sich legt. Natürlich nicht. Godzilla steht wieder auf und danach kommt dieses U-Boot auch nie wieder vor. Aber es ist halt eine Szene, die extra für den US-Markt gedreht worden ist, weil anscheinend bei der Toro irgendwer gedacht hat, ja, das bringt uns ein besseres Bein in den amerikanischen Markt. Kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ich bin über jede Szene, wo Godzilla auftaucht, jede zusätzliche Szene dankbar, von der danke, dass sie es gemacht haben. Und das ist jetzt wohl auch, man mag mich gerne Lügen strafen, aber ich glaube, das ist das letzte Mal, bis zum Erscheinen von Godzilla 1984 dann auch, dass zusätzliche Szenen für den US-Markt gedreht worden sind und in einen Godzilla-Film eingefügt worden sind. Danach, wenn sie halt US-Leute anziehen wollten, haben sie da echt US-Schauspieler reingebracht.
Ja, das war ja auch zunehmend einfacher. Damals noch nicht so, deswegen haben wir auch wiederum Eingeborene in diesmal nicht so ganz so dunkelfarbige Schuhcreme getaucht und die haben auch wesentlich weniger Raum, möchte ich mal sagen, in der Handlung und sind auch sehr, sehr viel würdevoller im Rahmen des Möglichen dargestellt. Von daher keinerlei Bedenken, den kann man auch heute noch gucken, ohne dass einem da irgendwie die Zähne schmerzen müssen. Wie überhaupt, ich finde alles an dem Film wirklich sehr, sehr gelungen. Er ist spannend, wenn er spannend sein soll. Er ist amüsant, wenn er amüsant sein soll. Es ist, also auch die Comic Relief Figuren funktionieren für mich wesentlich besser. Der Politkommentar ist gelungener. Die Effekte nochmal einen Tick feiner. Und ich bin einfach sehr, sehr happy, verlese kurz die Inhaltsangabe und dann auf ins Gespräch. Wiederum hat Odessa James bei der OFDB geschrieben, während eines Hurricanes wird ein riesiges Ei an die Küste Japans gespült. Zwei gierige Geschäftsmänner erhoffen sich davon einen riesigen Gewinn. Die Bitte zweier winziger Zwillingsfeen, das Ei der Besitzerin, der Riesenmotte Mothra, zurückzugeben, wollen sie nicht erfüllen. Als Godzilla auftaucht, um das Ei zu zerstören, greift Mothra ein. Sagen wir eigentlich Mothra oder Mothra? Sagen wir Mothra.
Mothra. Übrigens, in der deutschen Fassung wird sie immer Mothra genannt, aus Gründen.
Greift Mothra ein, um ihr Ei zu schützen. Ein Kampf beginnt, den nur eines der beiden Monster überleben wird. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, so vor der Kamera auch sehr, sehr kompetente Leute, aber die wirklich wichtigen hast du bereits genannt, Ishiro Honda und Eiji Tsuburaya wiederum für die Effekte zuständig. Und ja, ihr dreht sich eben auch, glaube ich, alles um die wirklich gelungene Dramaturgie und die Effekte und da gibt sich eben Godzilla und die Urweltraupen. Den Titel mag ich auch deutlich lieber, weil da steht eben nicht, da steht eben Godzilla im Mittelpunkt und nicht irgendwie sein Gegner, wie bei Rückkehr des King Kong. Gibt sich keine Blöße, dieser Film.
Nö, und wie du gerade gesagt hast, die Kritik auch vor allen Dingen am Kapitalismus und unfähige Politiker, die sich um nichts kümmern, ja, ist hier dann doch ein bisschen galanter gelöst als beim unmittelbaren Vorgänger. Also du hast halt diese beiden etwas comichaft überzeichneten Erzkapitalisten, die halt als das Motrei angeschwemmt wird, erstmal ganz klar sagen, ja, wir kaufen dieses Ei von dem Typen im Gewässer, wo das halt angeschwemmt worden ist. Und dann kriegen diese ganzen Leute erstmal nichts von dem erwarteten Profit. Und selbst der Typ, der Profit machen will, muss erstmal das Geld nur vorausdenken, weil der Oberkrösus halt erstmal auch nichts reinbuttern möchte. Die denken halt nur, ja, dieses Ei ist eine gute Investition.
Das wird ja am Ende sehr stark rechnen. Was will er mit dem Ei machen? Was will er damit? Habe ich das verpasst oder hat er dafür einen konkreten Plan? Weil es kommt einmal so eine Rechnung aufgestellt, von wegen, das sei der Gegenwert von 1,3 Millionen Schlag mich tot Hühnereiern.
Ja, ich denke mal, wie ich das verstanden habe, geht es vor allen Dingen darum, wenn das Ding ausgebrütet wird, hat man eine riesengroße Sache, die man vermarkten kann.
Ah, okay. Weiß nicht, also wiederum geht es um so einen PR-Stunt, ja.
Genau. Also beziehungsweise vermutlich gleich sowas wie Freizeitparks und so ein Kram. Natürlich kommt dann irgendwann Godzilla aus der Erde hervorgebrochen. Ich tippe mal, wenn man das in irgendeine Kontinuität setzen möchte. Aber wir sehen am Anfang einen Taifun, der alles wegschwemmt. Vermutlich ist Godzilla im Rahmen dieses Taifuns auch irgendwie unter die Erde geschwemmt worden und wacht jetzt wieder auf. Mhm. Und zwar in einem seiner besten Kostüme, wie ich finde.
Ja, sie haben nachgebessert. Er hat Augenbrauen, die etwas gestreamliner sind als in den vorherigen Godzillas, ist mir auch aufgefallen. Also ich finde, das so ein guter Brückenschlag zwischen dem Design aus den ersten beiden Filmen und dem aus dem dritten. Hat mir auch gut gefallen.
Ja, also er hat für mich so noch eine ziemlich gute Zwischenlösung zwischen wirkt noch bedrohlich, aber gleichzeitig hat er schon diese gewisse Knuffigkeit, die man irgendwie auch mal verschätzt.
Ja, er ist so sogar süß, ja. Aber er ist ja nicht der Gute. Also er soll gar nicht so süß sein.
Er ist noch der komplett Angepisste, auch wenn er ein bisschen so wirkt, als wenn er noch nicht ganz da ist, weil recht häufig wirkt so, als wenn diese Gebäude, die er zerstört, das ist eher so durch Zufall, weil da stolpert immer da oder sein Schwanz bleibt in einem Turm hängen und so ein Kram. Ich glaube, der leidet einfach unter Jetlag oder sowas in der Richtung. Also außer natürlich, wenn er dann Mothra blickt oder beziehungsweise das Ei, da denken sie sich dann irgendwie natürlich schon, ja, das ist hier mein Job, hier muss ich Sachen kaputt machen.
Du hast recht, fällt mir jetzt auch was auf, wo du es erwähnst. Ich glaube, der Bedrohlichkeitsfaktor von Godzilla ist hier sehr, sehr viel geringer als in Vorgängerstreifen. Wir haben allein zwei Szenen, an denen er am Schwanz irgendwo durch die Gegend geschliffen wird. Und das ist natürlich schon so arg erniedrigend für so ein großes, bedrohliches Monster. Also da merkt man schon, man wollte die Kinder in der ersten Reihe nicht verschrecken.
Genau. Das ist kinderfreundliche Bedrohung. Ist schon ein ziemlich weiter Weg, wenn man bedenkt, dass gerade mal drei Filme vorher dieses Wesen, also oder von mir aus sein Verwandter, weil ist ja, wenn man da kontinuitätsmäßig reingeht, ist es ja nicht mehr der gleiche Godzilla, aber halt, dass Godzilla da noch das Atombombentrauma symbolisiert hat. Und jetzt taucht er ja auf als, ach, guck mal, die Tapsi-Bedrohung ist wieder da. Das ist schon ein ziemlicher Schritt, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe mal irgendwann versucht, da so ein bisschen was zu reininterpretieren im Rahmen auf die japanische Befindlichkeit, über die ich keine Ahnung habe. Ich kann es aber auch sein lassen. Ich glaube, das ist Blödsinn. Also ich habe immer so gedacht, dass Godzilla vielleicht den japanischen Zorn ausdrückt und irgend so ein Kram. Völliger Blödsinn. Wer es sehen will, gerne mein Letterboxd-Review, da habe ich es reingeschrieben. Ich habe es gerade nicht hervorgeholt, weil ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, die Symbolik ist relativ simpel in diesem Film. Ist das momentan, dass die Ausbeutung der Natur zu bösen Sachen führt. Und
also da steckt schon im Grunde Zorn drin. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Du kannst mich gerne unterbrechen. Mache ich auch ständig.
Nein, weil du dich selber gerade so reglementierst und deinen eigenen, glaube ich, sehr guten und richtigen Gedanken abwirkst, indem du sagst, ja, aber so relevant ist das vielleicht auch alles gar nicht. Ich glaube schon, dass da viel, viel Trauer und Frust und Ärger und Zorn drinsteckt in diesem Film. Also spätestens, wenn die auf dieser Insel ankommen und da ist eben alles zerstört und da wird eben wirklich direkt referenziert, die nukleare Kriegsführung, dass die verantwortlich dafür ist, dass eben diese Menschen auf einem komplett desolaten Eiland da leben müssen, auf dem nichts mehr wächst. Und du siehst eben dieses mutierte Tier da auch im Hintergrund, diese Art von Riesenschildkröte, die aber eben einen komplett entfernten Panzer hat und einfach nur mitleidig da schräg in die Kamera guckt. Das ist schon alles, das ist sehr, sehr trist, muss ich sagen. Da gelingt auch der Reiz zum ersten Mal für mich so wirklich ein Moment, an dem ich, also spannend waren die Teile vorher auch schon und mitreißend, treibend einfach, weil sie auch so ein hohes Tempo haben. Aber in dem Moment war ich auch zum ersten Mal jetzt hier so im Rahmen meines erstmaligen Kontakts jetzt mit der ganzen Reihe richtig gehend betroffen, dass ich dachte, oh, das ist, wow, das ist klar, das referenziert historische Ereignisse, die 70, 80 Jahre zurückliegen, aber das macht mich ganz unmittelbar betroffen. Und insofern finde ich, der Brückenschlag zu, das drückt auch den Zorn der japanischen Bevölkerung aus über vergangene Ereignisse, insbesondere eben die während des Zweiten und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Atombombentests und so weiter. Verleiht das schon Ausdruck, ja, klar.
Okay, dann sage ich mal auch ganz klar natürlich, dass Raubbau an der Natur auch symbolisiert wird, weil die beiden Geschäfteleute, die haben im Grunde genommen ja schon von, die haben ja in der Hand, was dann Godzilla, als der auftaucht, besiegen könnte. Mhm. Beziehungsweise, dass sie den Kram nicht zurück ans Inselvolk bringen, ruft Godzilla erstmal auf den Plan, dass er in der Gegend da bleibt. Mhm. Aber aus purer Geldgeilheit, nee, das Ei behalten wir, nee, das ist toll, nee, gibt's nicht raus. Ich meine, sogar Mothra, das letzte über eine, im Grunde genommen die letzte Inkarnation der Natur auf dieser Insel, die du gerade gesagt erwähnt hast, die muss ja noch im Todeskampf, weil sie befindet sich ja am Sterben. Ja. Selbst die muss noch extra nach Japan rübergehen und halt gegen Godzilla kämpfen. Was sie eigentlich machen müsste, sie könnte ja einfach in Ruhe ihre letzten Tage mit ihrem Ei und den Nachkommen auf der Insel verbringen. Und das Ganze wird halt, geht halt komplett in die Binsen, weil halt da zwei Leute sagen, nö, hier können wir ja Geld machen. Rücken wir nicht raus. Ihr könnt ja gerne das Ei abkaufen. Ist teuer.
Es ist schon zermürbend und frustrierend und auch erregt meinen Zorn. Also, und natürlich dann auch noch irgendwie, es gibt großes Pathos, zum Beispiel, also zum einen mit dem Anblick der Insel, aber eben auch die Tatsache, dass Mothra stirbt. Ehrlich gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Man ist mittlerweile so sehr daran gewöhnt, dass eben Studios, also Filmstudios, aber wer auch immer irgendwie Rechteinhaber ist an irgendeinem bestimmten Franchise oder an bestimmten Figuren, die halt so popkulturell fest verankert sind und eben auch finanziell profitabel, die bringt man einfach nicht um. Deswegen, dass hier Mothra stirbt und dass ja dann der Film zwischenzeitlich einen so, so tragisch melodramatischen Tod anschlägt, also das fand ich schon überraschend tatsächlich. Und es gelingt ihm, also inmitten alles Spektakels auch wirklich traurig zu sein.
Das liegt doch daran, dass Mothra halt einfach ein grundgutes Monster ist. Es gibt ja nichts Negatives, was du sagen könntest. Ja, exakt. Also da stirbt ja nicht irgendwie, was weiß ich, Angilas, so lieb wir ihn alle haben. Als der halt im zweiten Teil weggebecht worden ist, ja, schade um ihn, weiter im Text. Aber Mothra ist ja wirklich so, das ist ja nicht umsonst, gibt es ja Mothra-Kuscheltiere. Mothra ist ja einfach nur ein total knuffiges Plüschding, Grundgut, symbolisiert alles, was schön ist, die Umwelt und so weiter und so fort. Die mag doch jeder.
Ja, ja.
Und jede. Von daher, wenn die stirbt, ist das natürlich komplett tragisch. Und dass Godzilla da hinten ankommt und jetzt noch Rabatz macht, macht es ja nicht schöner, weil der ist ja da in diesem Film noch das komplette Arschloch. Der ist ja nur da, um Sachen zu zerstören.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, also das, was Mothra nachrückt, nämlich die beiden Larvenraupen, die wir nicht unerwähnt lassen sollten, nachdem wir schon den Kraken im Rückkehr des King Kong unerwähnt haben lassen. Also möchte ich, dass es doch mal passiert, dass ich irgendwas nicht zur Sprache bringe. Die sind ja auch kein wirklich adäquater Ersatz im weitesten Sinne für Mothra, weil die sind zwar auch irgendwo niedlich, aber die haben weder das Charisma von Mothra und sie noch dazu sitzt eben Würmer. Die sind nicht so wahnsinnig lieb. Also möchte ich sagen, die möchte ich nicht als Kuscheltier im Zimmer haben.
Sind aber auch sehr beliebt süß. Tatsächlich.
Es sind beliebt, aber nicht süß. Also im ersten Augenblick dachte ich mir, und wenn die dann irgendwie auch nur anfangen, diese giftige Substanz rumzuspritzen und ihre Netze auszuwerfen, dachte ich schon, die werden es echt schwer haben, meine Sympathien zu gewinnen im Kampf gegen Godzilla. Vor allem eben auch, weil Godzilla ja nur sehr bedingt oder eigentlich gar nicht dafür verantwortlich ist, dass Mothra tot ist. Oder bringt der Mothra um?
Nee, Mothra ist halt ganz einfach irgendwann
Opfer der Umstände.
Ja, erschöpft. Ja. Sie ist halt alt und sie stirbt, aber ihre letzte Aktion ist halt tatsächlich noch, sich neben das Ei zu legen und den Flügel da beschützend drüber zu legen.
Ja.
Mit anderen Worten, es gibt keinen Moment, wo man Mothra unsympathisch findet.
Nee, überhaupt nicht. Und der Film kriegt tatsächlich noch die Kurve, wollte ich den Gedanken abschließen, und macht selbst diese Larven sehr, sehr liebenswert. Im ersten Augenblick dachte ich, das wird schwer, weil die sind wenig mobil, die schießen Gift ab und Netze und überhaupt Würmer. Also madenähnliche, nee, aber ich wollte sie am Ende tatsächlich auch mit ins Bettchen nehmen als Plüschtiere. Total süß. Und die Zwillinge tragen ihren Teil dazu bei, weil die verkaufen das eben auch alles sehr, sehr gut. Also die Güte dieser Tiere.
Aber halt auch als mahnende Worte, weil irgendwann, als die Kacke halt am Dampfen ist, weil Godzilla aufgetaucht ist, gehen ja unsere männlichen Protagonisten zurück auf die Insel und dann sagen ja die beiden erstmal auch so, nö, ist nicht, helfen nicht. Ihr habt uns auch nicht geholfen. Seht zu, wie er klarkommt. Ist ja erst so, dass Mothra so nett ist und sagt, naja doch, ich mach's doch. Ich meine, Mothra, die Natur, muss man ganz klar sagen, die Natur, die dort zerstört worden ist von den Menschen, nicht von Godzilla. Godzilla ist ja selbst, wie wir schon mal gesagt haben, im Grunde genommen Opfer von dem ganzen Kram. Der wollte ja auch nur irgendwo in seine Höhle schlafen und dann wurde er mutiert durch irgendwelche Atomtests. So, die Menschen haben es komplett verbockt und selbst jetzt ist die Natur noch auf der Seite der Menschen und kommt zurück, um sie zu retten.
Ja.
Ich find's übrigens allerdings sehr, sehr schön, dass halt die beiden Bösen, die beiden Erzkapitalisten, dass die dann auch tatsächlich sterben, weil sie nicht in der Lage sind, vom Geld loszulassen, sondern noch ihr Vermögen im Tresor zusammenraffen müssen und deswegen nicht rechtzeitig wegkommen, als Godzilla dann langstampft. Ich sage ja mal ganz einfach, bestimmt ist Godzilla auch Klassenkämpfer und hat sich gedacht, ah, wunderbar, Kapitalismus. Machen wir platt.
Ja. Sehr, sehr, sehr gut beschrieben tatsächlich. Also die vorherigen Filme habe ich auch schon überrascht, aber eher auf so einer tricktechnischen Ebene und weil sie einfach verrückte Dinge machten, mit denen ich so nicht gerechnet habe, meistens im Positiven, ganz selten im Negativen, aber Godzilla und der Umweltraum ist eben auch ein Film, der mich tatsächlich so auf so einer erzählerischen Ebene total packt, weil er Dinge macht, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und dazu gehört eben zum einen, ja, diese Melancholie, dieses Pathos, was der Film hier reinbringt, was die vorherigen Teile nicht in dem Maße hatten, aber eben auch die von dir angesprochene Nebenhandlung mit den beiden Kapitalisten, also diesem einen Händler dort auf der Insel und dem einen Konzernchef von, ich glaube in der englischsprachigen Fassung heißt es Happy Enterprises, der eben dieses Monster-Ei, also Mothras Ei, kauft und damit ganz Großes vorhat, die sich dann eben, genau, die nicht vom Monster umgebracht werden, sondern sich gegenseitig umbringen, der einen noch in Umklammerung größerer Mengen Bargeld. Das ist so ein tolles Filmbild auch. Ich meine, die Botschaft ist platt, also, oder nicht platt, zu hart negativ, offensichtlich. Das ist jetzt nichts, wo man, glaube ich, tief lesen muss, um zu erkennen, haha, Kapitalismuskritik. Aber das Bild ist einfach ein absolut fantastisches und ich finde auch also in seiner Offensichtlichkeit und vielleicht auch Oberflächlichkeit total angemessen für die Art von Stoff, den wir hier sehen. Ich habe das nicht erwartet hier drin.
Ja, siehst du mal, dass bunte, lustige Monsterfilme durchaus in der Lage sind, einen zu rühren, hä?
Mhm, ja. Die visuellen Effekte, wir reden immer viel über die Leute im Kostüm. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, kurz erwähnt haben, da können wir es auch gerne abschließen und nicht weiter erwähnen. Die visuellen Effekte hier mit den Zwillingen in diesem kleinen Köfferchen sind auch echt überzeugend. Ich meine, klar, halten nicht im heutigen CGI-generierten Standardstand vielleicht, dass sie nahtlos ins Filmbild mit dem Rest der eben großen Menschen reinkopiert wurden. Aber es sieht sehr, sehr, sehr toll aus tatsächlich, wenn die aus ihrem Köfferchen steigen.
Ja, in vielen Szenen ist es wohl auch so gewesen, dass da wurde halt nichts reinkopiert, sondern da haben die echt halt große Kulissen gebaut. Also keine Ahnung, große Stühle, große Türen, so ein Kram und haben halt die beiden dann dort reingestellt. Also da ist zuweilen tatsächlich nichts gemacht worden mit irgendwelchen Projektionen. Also außer wenn Menschen noch im Spiel sind, natürlich dann schon. Aber halt, also die sind ja echt die extra Meile gegangen. Die hätten auch einfach sagen können, so, wir stellen euch vor einen Greenscreen und dann kopieren wir euch rein. Nee, da wurde halt gesagt, wir bauen die große Kulissen. Finde ich großartig.
Haben sie aber auch gemacht tatsächlich. Also ich habe gedacht, sie lösen es mit so Rückprojektion, dass sie eben quasi da einfach Filmbilder filmen und die dann einfach projizieren auf eine Leinwand, vor der dann eben die beiden Zwillinge, also Imi Ito und Yumi Ito, agieren, aber sie haben die ja tatsächlich da rein kopiert in einem photochemischen Prozess und das muss ja anno Dings 64 noch eine Heidenarbeit gewesen sein, die da reinzuschneiden.
Insofern kann man wohl davon ausgehen, dass auch die Macher selbst daran geglaubt haben, dass sie einen großen Film machen.
Ja, ja.
Also jetzt nicht einfach nur, lass mal einen schnellen Yen machen, sondern tatsächlich, nee, wir wollen jetzt hier King Kong gegen Godzilla, das war die Pflicht, nenne ich es mal so, wir wollen jetzt die Kür machen. Wir wollen hier, keine Ahnung, ein Fünffach-Salto machen und dann wieder total gut auf dem Eis landen. Ach, die Musik müssen wir vielleicht noch... Also leider in King Kong gegen Godzilla in der US-Fassung hören wir nichts von der guten Musik, weil Akira Ifukubis Musik ist komplett durch irgendwelche Sachen aus dem Universal-Stock ersetzt worden.
Ich weiß, das ist schrecklich. Ja.
Aber hier ist sie wieder in voller Glorie da und unter anderem halt auch den Mothra-Song. Tatsächlich, wie ich mal irgendwo so vernommen habe, selbst wenn Leute Godzilla überhaupt gar nicht kennen, der Song ist wohl angeblich immer noch sehr, sehr im im japanischen popkulturellen Bewusstsein verankert. Also das Ding ist wohl immens beliebt gewesen, ist immerhin immer noch so irgendwie vorhanden. Also damit hat er sich anscheinend echt ein Denkmal gesetzt.
Extrem eingängig tatsächlich, der Song von Akira Ifukube. Also er wird ja, glaube ich, auch dreimal in Gänze oder zu Teilen gesungen im Laufe des Films und ich konnte mich eigentlich nicht satt daran hören, wenn man das so sagen kann. Also es muss eigentlich das erste Mal gewesen sein, dass ich den bewusst gehört habe. Und es ist so ein unmittelbarer Ohrwurm. Da hörst du einmal der Refrain und denkst dir, okay, das Ding kriege ich jetzt eine Woche lang nicht aus dem Kopf. Aber das tut auch gar nicht weh, weil wie gesagt, der Song ist gut und ganz anders als die Musical-Nummern eben in der Rückkehr des King Kong, wo ich dachte, ja, trifft jetzt nicht so ganz meinen musikalischen Nerv, den Sweet Spot, dachte ich mir hier, oh, die Zwillinge können ruhig noch ein bisschen weiter singen und auch der orchestrale Score ist wirklich toll, tatsächlich. Mhm. Ja. Ich dachte, gegen Ende vergreift er sich mal im Ton, also Ifukube, der Komponist, als diese enorm pompös, fast erhabene Melodie ausspielt, wenn die beiden Raupenwesen, Larven, da das Licht der Welt erblicken, aber ich war dann doch wiederum 10 Sekunden später vollkommen dabei, weil ich dachte so, das passt für mich gar nicht, da gibt es irgendwie so einen Bruch zwischen Textbildschere, nennt man das, glaube ich, im Agentursprech. Also das passt für mich so gar nicht zu dem, was wir sehen, nämlich diese Larven, diese Babylarven, aber selbst das war, den Gedanken schoss ich in den Wind 10 Sekunden später, weil das passt einfach und eine Minute später hatte ich dann eben auch die Larvenbabys lieb.
Ja, aber es ist im Grunde genommen Tod und Wiedergeburt. Das ist ja der Pathos vielleicht ein bisschen angemessen. Aber gut, vielleicht am Ende des Tages eine Geschmacksfrage. Mir fiel es nicht so negativ auf. Aber die Larven, mit denen wirst du zumindest noch einen Film dann leben müssen. Zumindest
mit einem. Okay.
Und die taucht immer mal wieder auf. Ich glaube, wenn sie der Meinung waren, wir wollen Motter reinbringen, aber haben jetzt keinen Bock, halt diese große Puppe durch die Gegend zu schwingen, nehmen sie gerne die Larve. Das macht uns soweit, glaube ich, eine Kostenfrage.
Verrätst du zu viel, wenn du sagst, also Motra kehrt zurück?
Gut,
darfst du das verraten oder ist das jetzt ein großer Spoiler? Weil die ist ja tot hier, ne? Aber ich meine auch, die ist ja eigentlich so populär, die kann man doch nicht umbringen. Ich meine, es gibt auch DC-Comics mit Superman stirbt, aber irgendwie ein Band später war er dann wieder am Leben.
Mothra ist jetzt hier tot. Großes Spoiler. Es sind Godzilla-Filme. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wie. Das ist der große Plot-Twist. Du musst ja nur auf die Plakate gucken, da tauchen die Tiere schon wieder auf. Mhm. Also oder im Titel sogar. Also von daher, im nächsten Film dann hier Ghidra, The Three-Headed Monster, da taucht Mothra wieder auf, also halt die Reinkarnation von Mothra, die am Ende aus dem Ei geschlüpft ist, allerdings nur eine Larve. Was mit der zweiten passiert, keine Ahnung, vielleicht macht die irgendwo Urlaub, ich weiß es nicht, aber ja, Mothra kehrt zurück, aber erstmal noch nicht in dieser Flügelform.
Ich bin sehr happy tatsächlich. Also ich wollte sagen, danke für die Filmvorschläge, aber wir hangeln uns jetzt hier in chronologisch korrekter Reihenfolge in der Filmreihe entlang. Von daher ist es jetzt nicht auf deinem Mist gewachsen, aber ich glaube, der Impuls zu sagen, wir reden mal über weitere Godzilla-Filme, kam doch durchaus von deiner Seite. Ich war jetzt kritisch nach dem ersten Sequel, weil ich dachte, okay, also noch mehr brauche ich davon auch nicht. Aber es gab jetzt so einen qualitativen Aufschwung bei Teil 3 und 4, möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne, dass ich mit glänzenden Auge Richtung Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah blicke und mich drauf freue, was da kommt.
Du behalte dieses Gefühl im Herzen, wenn es dann irgendwann nochmal später zu den etwas schwierigeren Brocken kommt.
Ja, na klar.
Die kommen auch noch. Also man kann die auch schon spoilern. Irgendwann hatte Toho auch nicht mehr so viel Geld, aber Godzilla warf noch genug Geld an, wenn man wenig Geld einsetzt und das merkt man im Film irgendwann später auch ein. Also.
Na gut. Möchtest du doch irgendwie die Werbetrommel rühren für etwas, was du sonst so tust im öffentlichen Raum, podcastseitig, oder sagst du, ach, lass mal?
Hört den Glotzcast, ja. Manchmal.
Also nicht alle Folgen sind gut, willst du sagen, wie es eben auch mit der Godzilla-Reihe ist, aber
genau. Manche. Also ich würde jetzt zu gerne sagen, dass jede Ausgabe von Glotzcast ist, wie Godzilla die Urwelt rauben, aber ich glaube, manchmal ist es vielleicht doch eher King Kong, Dämonen aus dem Weltall, der ja auch seine Fans hat. Wir kommen irgendwann dazu. Wenn du nicht davor schon sagst, auch André, nee, komm bitte, ja. Jetzt mit Albern. Ist ja auch möglich. Ja.
Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zu Gast warst und du spätestens zurückkehrst, wenn wir über Teil 5 und 6 der Godzilla-Reihe sprechen. Schickt uns gerne Feedback hierzu. Sagt, was ihr davon haltet. Gebt euren Senf dazu. Und wenn es euch nicht gefallen hat, sagt vielleicht einfach gar nichts. Genau. Ist ein kostenloses Podcast-Format. Wir können es nicht allen recht machen. So.
Genau, man muss auch mal lernen, zu schweigen. Ganz wichtig dieser Tage.
Genau. Danke dir, André, und danke euch fürs Zuhören. Bye, bye.
Bye, bye.
Godzilla und die Urweltraupen.
Ein Science-Fiction-Film mit der modernsten Tricktechnik, der Ihnen zeigt, was geschieht, wenn Urweltriesen wieder auftauchen würden. Das neueste Godzilla-Abenteuer. Der Film für alle. Godzilla und die Urweltraupen.